Ich begrüße zur Vorlesung Kerngeschichte und Ästhetik der digitalen und audiovisuellen Medien. Da kommt noch eine Gruppe Nachzügler. Und heute geht es im ästhetischen Teil um Ökonomie im Spiel.
Sehr laut.
Also heute geht es um Ökonomie im Spiel. Das finden Sie ganz gut dokumentiert bei Ernest Adams und Joris Dormans, also die Grundbegriffe, die beide dafür gesorgt haben, dass wir inzwischen über Spielökonomie mit relativ standardisierbaren Begriffen sprechen können. Spielökonomie ist so alt wie Pong, nicht? Avoid Missing Ball for High Score. Das heißt, es gibt irgendeine Punktzahl, die man erreichen will, die man anstrebt, und wenn man die hat, dann hat man auch gewonnen. Und darum geht es eigentlich in der Ökonomie als Computerspielgröße. Es gibt knappe Güter und die müssen richtig verteilt werden. Und wenn möglich, ist es ihr Ziel, die so zu verteilen, dass sie mehr davon haben als die anderen, insbesondere von denen, um die es geht. Unterscheidet sich gar nicht so sehr von der bekannten Ökonomie, nur ist es in Spielen deutlich weniger komplex. Die Elemente, um die es geht und die wir uns heute anschauen werden, wenn wir Spiele betrachten, sind einerseits die Ressourcen. Das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Es gibt nicht jedes Spielobjekt, das eine Ressource ist, ist eine ökonomische Ressource. Also nicht jedes Spielobjekt, was Sie antreffen, wird irgendwie gezählt. Es gibt Spiele, da wird jeder Kill irgendwie zu einer Punktzahl hochgerechnet, und bei anderen ist es einfach so, das nimmt man hin und die spawnen dann auch wieder neu. Und das eine ist damit eine Ressource, die sie sammeln, und das andere ist irgendwie ein Hindernis, was sie überwinden müssen. Typische Ressourcen in Spielen sind Punkte, die sie sammeln wollen. Punkte, die sie sammeln wollen, oder Gold, das sie brauchen, um andere Sachen zu kaufen. Zeit, die sie bekommen, um bestimmte Spielabschnitte zu bewältigen oder die sie halt für andere Tätigkeiten benötigen. Die Damage-per-Seconds-Rate ist etwas, was Sie in verschiedenen Rollenspielen dann irgendwie aufbauen wollen, etc. etc. Das hängt wirklich vom Spiel ab, was die ökonomisch relevanten Ressourcen sind. Diese Ressourcen werden irgendwie gespeichert, also Sie brauchen dann eine Anzeige, in der diese als Variable abgelegt sind, oder Sie brauchen ein Inventar. In irgendeiner Form müssen Sie diese Ressourcen, wenn Sie ökonomisch handeln wollen, ja auch verfügbar machen und dem Spieler anzeigen. Und es gibt verschiedene ökonomische Funktionen, die Sie im Spiel entdecken, insbesondere Quellen senken, Konversionen und Tausch, auf die ich dann im Einzelnen eingehen werde. Vielleicht das Wichtigste sind die Eigenschaften, wenn Sie ökonomische Elemente analysieren wollen, die Eigenschaften, mit denen Sie die beschreiben können. Es geht ja immer hier um Begriffe, mit denen Sie Spielaspekte beschreiben, und das ist bei der Ökonomie eben so die Beschreibung der Ressourcen bzw. der ökonomischen Elemente. Also wir unterscheiden zum Beispiel zwischen unendlichen und endlichen Quellen. Eine unendliche Quelle bietet Ihnen beliebig viel von der entsprechenden Ressource. Also immer wenn Sie da hingehen, dann bekommen Sie mehr Geld oder Sie bekommen mehr Zeit oder Ihr Leben wird wieder aufgefrischt. Das sind so typische unendliche Quellen. Bei Monopoly, immer wenn Sie über Stab gehen, gibt es 400 Euro oder 4000, je nachdem in welcher Währung Sie da spielen. Und die ist nie erschöpft. Letztlich können Sie das so oft probieren, wie Sie wollen. Meistens ist es eine unendliche Quelle, ist dann etwas schwierig, dahin zu kommen, oder der Rückweg ist ein bisschen länger, bis Sie wieder im Gasthaus sind. Deswegen kann man sie nicht so oft benutzen, wie man es gerne möchte, aber sie ist nicht irgendwann leer. Unlimited Source Equivalent, also ein ähnlich, das ist so etwas Ähnliches, ist ein Äquivalenz, was Sie dazu haben können. Das ist im Gegenzug dazu, sind es Limited Sources, also das sind begrenzte Quellen, sind solche, die Sie irgendwann erschöpfen. Also wenn Sie das Material dort abgebaut haben oder so, dann ist dieses erstmal eine Quelle. Und wenn Sie die erschöpft haben, dann müssen Sie sich eine andere erschließen. Das ist das eine, wenn Sie sich solche Elemente anschauen. Es gibt aber auch, also das bezieht sich auf die Elemente, auf die wir dann gleich gehen, Quelle, Senke, Konversion und Tausch. Also es gibt auch begrenzte Senken, die sind irgendwann voll. Oder Sie können nur so und so oft tauschen und so, das geht Manchmal geht es unendlich oft, manchmal geht es nur endlich mal. Dann ist die Frage, ist es deterministisch oder probabilistisch? Deterministisch heißt, Sie kriegen immer den gleichen Wert. Das ist, Sie wissen schon vorher, wenn Sie da hingehen, wie viel ist da zu holen oder wie viel verschwindet dort oder wie viel ist es im Tausch. Das ist in der Regel ein normaler Pfeil, und wenn Sie es probabilistisch machen, dann wird intern gewürfelt. Also der Computer generiert eine Zufallszahl, die Sie im Zweifel gar nicht kennen. Und auf Grundlage dieses Ergebnisses wird Ihnen dann die Ressource zur Verfügung gestellt oder abgezogen oder getauscht oder konvertiert. Und da gibt es verschiedene, bei diesen Pfeilen verschiedene Formen, wie man das symbolisieren kann mit einem Würfelsymbol, also ist dann so eine Zahl zwischen 1 und 6 zum Beispiel, oder so nach Rollenspielmanier 3D5, also man würfelt 3 fünfseitige Würfel und addiert 2 dazu. Das ist, wenn Sie Rollenspiele, also Pen-and-Paper-Rollenspiele kennen, dann ist Ihnen diese Schreibweise vertraut, ansonsten ist es eher verwirrend. Man könnte dann auch ein Intervall angeben. Also 3D5 ist irgendwo eine Zahl zwischen 3 und 15 plus 2, also ist es so zwischen 5 und 17, könnte man auch. Oder 75% Chance, auch da wird gewürfelt mit einem 100-seitigen Würfel oder einer Zufallszahl erzeugt von 0 bis 100. Und wenn die Zahl von 0 bis 75 liegt, dann passiert das, was Sie haben wollen, und ansonsten nicht. Dann ist die Frage der Auslösung, also wie wird dieses Element benutzt. Automatisch heißt, es funktioniert immer. Und da können Sie gar nichts machen, also so ein automatischer Spawn, oder es gibt regelmäßig, wird Ihnen Zeit abgezogen oder irgendwie ein Punkt, solange Sie im Level sind, kriegen Sie automatisch einen Punkt dazu. Das sind automatische Elemente. Interaktive funktionieren nur, wenn Sie selber als Spieler aktiv werden. Also Sie müssen hingehen und tauschen, Sie müssen das Material abbauen, Sie müssen halt irgendwas tun, um dieses Element zu aktivieren. Startend heißt, dass es ganz am Anfang einmal funktioniert. Sie kriegen zu Beginn des Spiels so und so viel Credits oder so und so viel Zeit, und damit müssen Sie dann auskommen. Und passiv heißt, dass es nur reagiert. Also meistens müssen Sie ein anderes Element auslösen und das reagiert dann darauf. Meistens wird irgendein Event getriggert. Also es muss nicht mal, Sie müssen nicht aktiv dahin gehen zu dem Element, Sie müssen irgendwas anderes machen und dann wird dieses Element ausgelöst. Dann können Sie an den Pfeilen auch die Produktions- oder Verbrauchsrate anschreiben. Das ist gerade bei deterministischen ist es so. Also die Verbindung ist dann eine Rate 1, also immer wenn diese Quelle zum Beispiel aktiv wird. Das sehen Sie unten, haben Sie mal so ein Beispieldiagramm. Wenn Sie einen Soldaten bauen, kostet das 3 Gold. Wenn Sie einen Ritter bauen, kostet das 5 Gold. Das kann man dann eben in die entsprechenden Konvertierungseinheiten packen und werden dann entsprechende Einheiten gebaut. Also es wird Ihren Einheiten dann hinzugefügt. So, und dann haben Sie die Resource Connection mit the Rate of 5 oder mit einer unbegrenzten Flussrate, also, oder Verbrauchsrate. Das kostet Ihre gesamten Ressourcen. Wenn Sie von der Klippe fallen, dann verlieren Sie Ihre ganzen Leben. Oder sowas, das kann eben auch passieren. Oder wenn Sie auf die Heilquelle gehen, kriegen Sie wieder alle Leben zurück, die Sie benötigen. Das wäre damit gemeint. So, und was ist jetzt mit Ressourcen? Ressourcen hatten wir in der letzten Woche, also diese typischen Power-Ups, Sterne, Münzen, Diamanten, Leben, Mana. Da verweise ich dann auf die Vorlesung der letzten Woche. Was jetzt bei Ökonomien noch hinzukommt, oder was spezielle Ressourcen sind, wären Währungen, die man insbesondere für den Tausch oder die Konversion benötigt. Und da gibt es in modernen Spielen mehrere Währungen. Das vereinfacht die Sache ungemein, dass sie nicht alles in der gleichen Währung ausdrücken, sondern es können so Soft Currency wie Coins sein, a currency generated via actions in-game at a very regular interval, can be used to buy most items. Das wäre dann so die Hauptwährung innerhalb des Spiels. Die Diamonds sind dann bei vielen Spielen so die seltenen. Die seltene Währung, die Sie in so Free-to-Play-Titeln dann auch kaufen müssen, also die Hard Currency, die ist irgendwie mehr wert, damit können Sie tollere Sachen machen. Special Actions, zum Beispiel Hurry oder Specific Items kaufen. Das ist so eine Premium-Währung, die Sie dann häufig an so eine reale Ökonomie anschließen. Da komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Experience Points ist a currency used for progression of items. Die sammeln Sie aus, auch eine Ressource wie andere. Also wenn Sie irgendeine Aufgabe erledigen, kriegen Sie halt Soft Currency, Sie kriegen wie Gold. Sie kriegen Erfahrungspunkte, die Sie dann in andere Dinge umsetzen können. Dass Sie zum Beispiel vorwärts kommen oder dass Sie bestimmte Items upgraden können oder Sie selber verschiedene Fähigkeiten freischalten. Das ist aber meistens nicht durch Gold erkaufbar und Experience Points kann man auch nicht in Gold umwandeln. Der Rang selber, das ist wahrscheinlich so eine Tauschwährung. Sie können Experience Points dann irgendwann in Ranks umtauschen. A form of Experience Points that are used for player progression. Oder Zeit bekommen Sie als Gewinn. Real time used to measure an action in a game, also wait 5 minutes for a building zum Beispiel. Das ist so eine Währung, die wird Ihnen dann auferlegt, dass Sie 5 Minuten oder 5 Stunden warten müssen, bis die Aktion abgeschlossen ist. Und da gibt es dann häufig die Möglichkeit, Sie können aber auch irgendwie eine Premium-Währung benutzen, um diese Ressource zu kaufen. Und das ist so eine Möglichkeit, mit der Sie dann Ihre Spiele gestalten oder Spiele analysieren können. Welche Währungen stehen eigentlich im Spiel, aber auch außerhalb des Spiels zur Verfügung und wie werden die miteinander in Beziehung gesetzt? Items ist eine Währung, also ist eine Ressource oder eine Währung. An item in-game that is used for gameplay, also battling. The item has a price and may be sellable. Gerade bei so Trading Card Games oder Hearthstone-Spielen, also jetzt Trading Card Games im Computer, sind die Karten nicht einfach nur ein Spielobjekt oder ein Repräsentant für eine mögliche Spielhandlung, sondern eine Währung, weil Sie sie tauschen können oder Sie können sie kaufen und verkaufen. Da gibt es dann spezielle Auktionshäuser in manchen dieser Spiele, wo Sie dann mit Ihren Items auch wirklich handeln können. Friends ist eine Währung, das kennen Sie, weil Facebook auch ein Spiel ist. So ein Role-Playing-Game with an avatar based loosely on your own character. Also indem Sie sich halt irgendwie darstellen und Sie sammeln Friends oder Followers oder Likes oder Zustimmungen oder Retweets, was auch immer. Es funktioniert aber auf Grundlage dieses Währungssystems, in dem Fall gekoppelt mit so dem Gefühl, ich bin beliebt oder ich bin wichtig oder ich bin beachtet. Aber wenn man so drüber nachdenkt, sind soziale Medien, also haben sehr viele Ähnlichkeiten mit Computerspielen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Spiele jetzt zunehmend in der Gesellschaft ankommen, weil auch Nichtspieler irgendwie mitkriegen, dass das, was sie so im Digitalen machen, dann sich gar nicht so sehr von dem unterscheidet, was manche in ihren Rollenspielen machen. Es ist halt, es heißt dann anders. Aber diese Vorstellung, dass man da Währungen sammelt oder Punkte sammelt und dann Level sich hochleveln kann oder Zugang zu bestimmten Kreisen bekommt und so, das ist von der Terminologie gar nicht so anders wie das, was sie in Dragon Age machen. Oder in Witcher oder wo immer. Visitors ist die Frage, the number of people that have visited your game. Das ist für den Spielemacher interessant, ist auch eine Hard Currency oder ist eine wichtige Währung für E-Commerce, wo man dann fragt, wie viele waren auf der Seite und dann gibt es so Click-Through-Conversions, also wie viele sind von wem eigentlich gekommen. Das ist enorm wichtig, weil Sie mit dieser Währung zu Werbetreibenden gehen können und sagen, okay, ich habe so und so viele Visitors pro Monat, deswegen hätte ich jetzt gerne eine Akkreditierung für die Gamescom oder so. Also das machen wir unsere hier, aber das macht man in Shops auch. Deswegen kostet ein Werbeplatz bei uns 1.000 Euro die Woche. Und damit wird dann wieder eine digitale Währung oder eine virtuelle, so Visitors oder so und so viele haben tatsächlich auch gekauft bei uns, konvertiert in reales Gold, also Euros. Das ist ganz ähnlich und das, wie gesagt, mit den Spielen abgebildet, schon lange bevor es E-Commerce in dieser Form gab. Also schon die ersten Rollenspiele in den 70ern und den 80ern hatten das aus ihren Pen-and-Paper-Vorfahren, die wiederum natürlich das reale Wirtschaftstreiben simulieren oder nachbilden. Und inzwischen, wo die Ökonomie zunehmend digitalisiert wird und wir sehr viel einfach auch online einkaufen oder online ökonomisch handeln, ist der Unterschied zwischen Spielökonomie und echter Ökonomie wirklich nur der, dass echte Ökonomie so, es gibt keinen Magic Circle der echten Ökonomie, die ist weltumspannt und irgendwie überzeitlich, ist auch nicht irgendwie zu Ende. Und so ein Spiel hat halt in der Regel einen ziemlich klaren Bereich, in dem diese Ökonomie gültig ist oder in dem diese Währungen gültig sind. Und die sind dann auch nicht beliebig konvertierbar nach außen in die Echtgeldökonomie. Aber von den Strukturen her gibt es ganz ähnliche Beobachtungen und auch inzwischen haben sich größere Spielehäuser, gerade mit so Online-Games, die ja eine sehr empfindliche Ökonomie haben können, die engagieren auch Ökonomen, die immer darauf aufpassen, dass es nicht zu Inflationen kommt oder dass eine Währung nicht völlig unbalanced ist, etc. Auch da habe ich Ihnen ja noch ein paar Folien. Also ein typischer Wert ist der Score. Das war schon der Avoid Missing Out for High Score. War einer der frühesten frühesten Währungen, die in so einem Spiel auch wirklich ökonomisch wahrgenommen wurden. Das Ziel war, mehr Score zu haben als die anderen. Das war beim Flippern ja auch schon so. Oder bei diesen frühen elektronischen oder auch nicht elektronischen Spielen, wo es halt darum ging, ein bisschen weiter zu werfen oder höher zu kommen. Und so. Es gibt immer eine messbare Größe, an der man die Performance bestimmt. Und die wird dann ganz am Ende irgendwie aufgelistet. Bei den Bundesjugendspielen ist es auch schon so. Also nicht, hier ist der Score 14 Millionen, kommt man, wie weit ist man gelaufen bei Temple Run und wie viele Münzen hat man gesammelt und dann kann man es halt nochmal versuchen oder das Ergebnis irgendwie tweeten oder die Münzen ausgeben im Store. Bei Call of Duty auch hier ist die Frage, wer kriegt eigentlich wie viele, wer hat wie viele Kills und Assists und Death und so und dann wird halt geguckt, wer die meiste oder welche Gruppe die meisten hat. Und die hat dann entsprechend gewonnen. So, das ist so ein klassischer Versuch. Ich konvertiere Spielerhandlungen. Das kann hier Geschicklichkeit sein oder bei sowas wie Call of Duty dann Hand-Auge-Koordination und die entsprechenden Aktivitäten. Aber das Ziel ist bei jetzt diesem Team Deathmatch-Modus, ist immer den höheren Score zu bekommen. Darum geht's. Und alle Spielerhandlungen ordnen sich diesem Ziel auch, also sollten sich diesem Ziel unterordnen. Es gibt natürlich subversives Gameplay, in dem man ganz andere Dinge macht. Haben wir in Maze War gesehen, wo man sich dann da trifft, um miteinander zu chatten oder man versucht irgendwas anderes zu erreichen, In-Game-Photography und tolle Screenshots zu machen. Oder man will die Spielmechanik kennenlernen. Also es muss nicht notwendigerweise natürlich auf den Score gehen, aber das Spielziel besteht darin, es gewinnt der, der die meisten Punkte macht. Das wird dann auch festgehalten, damit das irgendwie klar ist, in der Hall of Fame oder dem Highscore, in dem das dann alles steht, den wir seit Asteroids 1979 haben. Also eine Liste mit den besten oder den reichsten Personen der ganzen Welt, so die Forbes-Liste der Multimilliardäre, entspricht dem Highscore der Computerspiele Ultimate Hall of Fame. Das geht inzwischen, also damals war das pro Automat, inzwischen gibt es das über das Internet, können Sie dann Ihren besten Run zertifizieren lassen und kommen dann auf so eine globale Bestenliste. Es reicht aber nicht nur ein Screenshot, es muss auch vor Zeugen geschehen, weil Screenshots so einfach manipulierbar sind. Aber es ist so eine Möglichkeit, wie Sie dann Ihre ökonomischen Reichtum entsprechend ausstellen können. Und so Spiele wie Clash of Clans, die sorgen halt dafür, dass sie die Top-Players der Welt, also die Global Tour ist nicht mehr aktuell, selbstverständlich, das ist ein älterer Screenshot, aber die Global Top-Player, und Sie sehen hier schon eine Fülle von Ressourcen, also Sie können Pokale sammeln, dann gibt es Level und dann gibt es hinterher Erfahrungspunkte, dann gibt es, also gerade Clash of Clans hat ganz, ganz viele Währungen, die da parallel optimiert werden können, sodass es immer was zu tun gibt in dieser Sorte Spiel. In welcher Liga sie sind, etc. So, das wird da festgehalten und entsprechend abgespeichert. Bei Speichern gibt es materielle und immaterielle, wobei materiell gilt in der Spielwelt materiell und das Immaterielle ist wirklich nur so eine Punktezahl, aber Ihre Punktezahl wird nicht irgendwo gespeichert, Ihr Gold aber schon oder Ihre Munition. Da haben Sie dann ein Inventory, in dem Sie im Zweifel auch haushalten müssen, also Ihren materiellen Speicher im Spiel müssen Sie verwalten. Da können Sie verwalten und die immateriellen Speicher, die sind dann einfach, also das sorgt das Spiel dafür, dass sich, also die Zeit merkt sich das Spiel, aber Ihre Lebenspunkte, da müssen Sie aufpassen, dass Sie die immer richtig auffrischen, indem Sie dann irgendwie Ressourcen verbrauchen, die Ihnen Lebenspunkte wiedergeben. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Spielelementen. Was ist damit gemeint? Eine Quelle. If a resource or entity can come into the game world having not been there before, the mechanic by which it arrives is called a source. Also wenn irgendeine Ressource oder ein Spielobjekt in die Spielwelt kommen kann, das vorher noch nicht da war, und das durch eine bestimmte, also Mechanik hieß ja Spielregel oder ein Algorithmus innerhalb dieser Spielwelt, dieser Teil, der dafür sorgt, den nennt man eine Quelle. Was ist mit Quellen gemeint? Zum Beispiel Gegner oder Gegner, die Punkte bringen, also so deterministische Quellen in Mr. Doe. Da wissen Sie, ein Kuchen gibt 1000 Punkte und wenn Sie, was wird das sein, Käse, Sie müssen also Bälle werfen und dann können Sie, oder Sie können das ausbuddeln und die Bälle wirft man dann, um die Gegner abzuwehren oder man lässt irgendwelche Dinge auf die fallen. Wenn Sie so eine Panna Cotta haben, dann kriegen Sie 2000 und ein Eis 2500. Das weiß man, da das Ziel es ist, möglichst viele Punkte zu haben, um in den Highscore zu kommen, Hier wissen sie, was sie zu tun haben. Und das Schöne ist, das gibt es halt in dem Spiel. Und sie wissen auch, wenn sie den Gegner so erledigen, das wird alles in den Regeln erklärt, unter welchen Bedingungen was irgendwie in Punkte konvertiert wird. Und damit können sie ihr Spielablauf, wenn sie auf Punkte aus sind, entsprechend planen. Bei Pac-Man ist es ähnlich. Da sehen Sie dann, wie viel die Geister bringen, wenn Sie einen aufessen. Wie viel bringt ein einzelner Punkt? 10 Punkte und 50 Punkte für diese Magic Mushrooms, also für diese Power-Pillen, mit denen Sie dann die Geister fressen können. Und Pac-Man ist halt so eines dieser Spiele, wo bis heute Weltmeisterschaften ausgetragen werden. Sie müssen alle 255 Level schaffen, indem Sie natürlich kein Leben verlieren, mit jeder Power-Pille alle 4 Geister fressen und alle zusätzlichen Bonus-Items. Da sind wir inzwischen. Das ist der perfekte Pac-Man-Run. Und dann geht es darum, wer das am schnellsten schafft. Also da gibt es noch was zu optimieren. Der perfekte Run ist längst durch, aber man versucht unter 4 Stunden oder in der Zeit das zu schaffen, in dem andere es noch nicht geschafft haben. Bei Space Invaders gibt es auch die entsprechende Regel, wer wie viel wert ist, aber es gibt dieses Mystery Ship. Und Mystery Ship, Mystery Points, ein UFO Hit gives player Mystery Score. Das ist einfach ein probabilistischer, beziehungsweise man weiß inzwischen auch, wie der Algorithmus funktioniert. Also sie müssen mit dem 7. Schuss das schaffen und dann wieder mit dem 9. Und also es gibt so eine Auflistung, wann man den bestmöglichen Punkt bei diesem UFO bekommt. Aber solange man das nicht weiß, sind da auch 3 Fragezeichen drunter unter diesem Icon. Wissen sie nicht, wie viele Punkte das wert ist. Und damit ist es erstmal eine probabilistische Quelle für Punkte, bis sie dann vielleicht den Algorithmus ausbekommen und dann wird es deterministisch oder man kann es zumindest determinieren, wann was ist. Auch für eine Quelle wichtig ist die Frage, wann spuckt die das eigentlich aus? Also wann ist so eine Quelle eigentlich aktiv? Also wann spawnt die ihre Ressource, wenn sie so möchten? Und in dem Fall ist die Ressource, also bei Minecraft ist es eine Quelle, aber also in dem Fall bei Gegner spawnen. Gegner sind nicht unbedingt Ressourcen, aber sie können Gegner in Ressourcen konvertieren, weil die dann, wenn sie die irgendwie erschlagen, dann lassen sie irgendwas fallen, zumindest Erfahrungspunkte. Also insofern sind das wandelnde Erfahrungspunkte, die gespawnt werden, aber erstmal in solche konvertiert werden müssen. So, und dann ist es wichtig herauszufinden, unter welchen Bedingungen, also nicht nur wie viele werden gespawnt, sondern auch unter welchen Bedingungen. Und bei Minecraft haben sie dann in Abhängigkeit der Erfahrung, also um ihre Spielfigur gibt es halt solche konzentrischen Kreise. Und wenn sie um 16 Meter, also 16 Blöcke, um so einen möglichen Spawnpunkt aktiv sind, dann werden die Mob-Spawner aktiv. Denn Mob-Spawner sind im Kreativmodus diese Gitter, die da aussehen, als würden da ganz viele Monster drin leben und die kommen dann immer mal raus. Im normalen Modus, oder sagen wir im Survival-Modus, sieht man diese Gitter nicht, aber man sieht dann halt plötzlich, taucht dann halt so ein Vieh auf. Bei 24, also zwischen 16 und 24 Meter, Mobs spawn randomly, dann kommen die manchmal, manchmal nicht. Und outside, Mobs don't move and can despawn randomly. Also dann sorgt das Spiel dafür, wenn sie jetzt gerade weggehen, dass nicht zu viele Spielobjekte aktiv sind, um die es sich kümmern muss. Und erstmal bleiben dann alle stehen und außerdem verschwinden manche. Wenn sehr viele in ihrer aktuellen Gegend sind, verschwinden die alten, weil die ja sowieso nur Ressourcen, also Computerressourcen schlucken, aber ihr Spielvergnügen oder ihr Spielerlebnis nicht erhöhen. So, und ab 128 Metern Mobs despawn immediately. So können sie dann auch irgendwelche ihnen folgenden loswerden. Sie müssen nur die Entfernung groß genug hinbekommen, dann sind die einfach wieder aus dem Spiel genommen. Und das sind sowas, das weiß man bei Minecraft ziemlich gut, weil es sauber dokumentiert ist. Bei anderen Spielen muss man es dann entsprechend rauskriegen. Unter welchen Bedingungen kommt da was und wie viel ist das wert? Und wie funktioniert diese Quelle eigentlich? Andere Quellen sind hier deterministisch. Bei StarCraft oder StarCraft 2 haben sie die Mineralien, die sie entsprechend abbauen müssen. Das ist eine endliche Quelle. Wenn die depleted, erschöpft ist, dann müssen sie sich andere Ressourcen besorgen. Und am Anfang des Spiels werden die Startpunkte in der Nähe dieser Quellen positioniert. Und dann ist ein großer Teil des Spiels besteht darin, in so einem Mittelspiel, sich neue Quellen zu erschließen. Und das ist eine endliche, knappe Ressource, sodass es da immer zu Konflikten kommt, ehe man genügend von den Quellen hat, dass man sie konvertiert in eine Armee, die groß genug ist, um wirklich auch zu gewinnen. Außer man hat Glück und findet die Basis des Gegners vorher und kann man irgendwie vorher dazu schlagen. Eine der Möglichkeiten ist Farming. ist Farming, also gerade bei falscher Film, komm mal später hin. Gerade bei unendlichen Quellen, die also ständig respawnen, wie das in vielen Rollenspielen, also gerade Multiplayer-Rollenspielen der Fall ist, weil man ja nie weiß, wer da als nächstes vorbeikommt, ist üblicherweise so, man baut eine Ressource ab und nach einer bestimmten Zeit kommt die einfach wieder. Also jetzt kann man da stehen und warten, also gerade wenn man irgendwie bestimmte Erze haben will, kann man da stehen und warten, aber das kostet Spielzeit, also das ist ein schlechter Deal. Und deswegen gibt es im Internet natürlich wieder so entsprechende Touren, so Guides. So, wenn du einmal um diesen Berg drumherum läufst, dann bist du, wenn du wieder am Ausgangspunkt bist, sind alle Quellen wieder da. Also du nutzt die Zeit, um diese Respawn-Zeit für die Quelle, um weitere Quellen abzubauen. So, damit ist man in der gleichen Zeit viel effizienter, weil man ständig was zu tun hat. Entweder läuft man zur nächsten Quelle oder man baut sie gerade ab. Nicht? Simply the best place to mine tin ore. The place is marked with red on the map. If you run out of veins, just do a lap around the mountain until they respawn. Und das kann man für jede, und da gibt's also in World of Warcraft gibt's ja jede Menge verschiedene Ressourcen und verschiedene Erze, die man dann benutzen kann, um wieder darauf was zu basteln. Und da braucht man, wenn man es optimieren will, dann halt solche Orte, an denen man in kürzester Zeit so viele Quellen wie möglich findet oder so viele Ressourcen wie möglich findet, weil man inzwischen sehr gut weiß, wie die Quellen in World of Warcraft funktionieren. Die Methode, mit der das gearbeitet wird, heißt Theorycraft. Also Theorycrafter is the attempt to mathematically analyze game mechanics in order to gain a better understanding of the inner workings of the game. Das sind Leute, die stehen da und hauen 500 Mal irgendeinen Kobold um und dann eine Statistik und schreiben dann auf, was der droppt und sagen dann, okay, in 20% der Fälle ist es ein Item in der Qualität und ist es jenes. Oder also die sorgen einfach, im Grunde genommen rekonstruieren die das, was die Spielemacher in ihrem Game Design Dokument aufgeschrieben haben. Da könnte man die einfach fragen, aber die rücken das ja nicht aus bei Blizzard, also muss man sich hinstellen und das reverse engineeren. Ist so ein bisschen vom Vorgehen, wie das Naturwissenschaftler machen. Die wollen halt auch wissen, wenn die und die Ursache entsteht, was ist welche Wirkung? Also wie wirkt welches Medikament oder wie wirkt in früheren Zeiten, wie ist das eigentlich mit dem Fall aus großer Höhe und inwiefern spielt die Masse eine Rolle und der Luftwiderstand und die Reibung? Da macht man Experimente, schreibt die Ergebnisse der Experimente zusammen und kann daraus Gesetzmäßigkeiten ableiten. Ob die dann stimmen, weiß man im Zweifelsfall nicht oder es gibt dann in der Einschränkungen, dass das gilt, aber nicht bei hohen Geschwindigkeiten oder nicht im luftleeren Raum oder so. Das weiß man dann erst beim nächsten Mal, dass die Planeten sich nicht kreisförmig um die Sonne bewegen, sondern in Ellipsen und damit kann man dann aber bessere Vorhersagen machen. Und so ist das beim Theory-Craften auch. Man craftet sich halt die Theorie, wie das Spiel funktioniert, und kann dann auch feststellen, ob es unbalanced ist, also wo lohnt sich der Aufwand mehr als woanders. So, und hier haben sie eine typische probabilistische Quelle, also die Drop Rate, und da müssen sie halt gucken, wer gegen wen Item Name wollen sie haben und sie wollen das Amulett und wenn der und der, also ja auch noch welcher Charakter das ist, da zuhaut, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es eigentlich gedroppt. Das ist eine ganz spezielle Subkultur in der Gaming-Szene, die halt Spiele jetzt gar nicht mit dem Ziel spielen, sie wollen möglichst viel oder möglichst schnell sich hochleveln, sondern die möchten die Mechanik des Spiels verstehen. Und das ist eine ganz andere Art und Weise zu spielen, weil die auch nicht vom Fleck kommen oder immer so das Gleiche ausprobieren und da auch sehr hartnäckig sind. Und sie haben so ihre eigene Sprache, können sie ja mal Theorycraft, gibt's, so viele gibt es da nicht, aber die haben sich gut organisiert und tauschen dann solche Zahlen aus. Und das hat den großen Vorteil, wenn die zu einem Ergebnis gekommen sind, das geht dann durch die Foren. Also wir haben jetzt rausgefunden, wie man das große Amulett am einfachsten bekommt. Also die saftigen Filetstücke, die werden dann geteilt, aber die harte Arbeit dahin zu kommen, das müssen halt andere Leute machen. Aber so ist das im Internet, dass es eine Subkultur gibt, die sich darum kümmert und die Ergebnisse werden dann in anderen Bereichen weitergegeben. Das ist ja ganz praktisch, dass es auch die Spieleszene so arbeitsteilig vorgeht. Andere dann die Speedrunner, die suchen irgendwelche Schwächen im Leveldesign und finden dann raus, dass man von dieser Zinne dann doch springen kann, weil man dann irgendwo landet, wo das Spiel es gar nicht vorgesehen hat. Und die sorgen auch dafür, dass man das Spiel anders erleben kann oder bestimmte Passagen umgeht. Oder halt seinen Highscore entsprechend höher bringt. So, das Gegenteil der Quelle ist die Senke. A drain is a mechanic that determines the consumption of resources. Also senken, das wird dann dargestellt durch dieses Dreieck, da verschwinden Ressourcen. Also die werden nicht umgewandelt, sondern sind einfach raus aus dem Spiel. So zum Beispiel Luft und Leben in Super Mario Galaxy, wenn sie da unter Wasser sind, dann geht ihnen die Luft aus. Sie kriegen die auch schon mal wieder. Es gibt dort Quellen unter Wasser, so Luftblasen, wo ihnen die Luft wiedergegeben wird. Aber wenn sie sich nicht drum kümmern, dann geht ihnen die Luft aus und irgendwann haben sie halt ein Leben verloren. So, das Life ist auch sowas. Wenn sie gegen so einen Dorn laufen oder ihnen irgendwas passiert, dann verlieren sie einen Lebenspunkt. Auch da gibt es Quellen, um die wieder aufzufrischen, aber es ist erstmal eine Senke. So ein Stachelfeld oder ein Kaktus ist eine Senke für Leben. In SimCity ist der also die Zeit über die Zeit wären ihre Häuser älter. Da können sie gar nichts ändern. Entweder können sie die dann renovieren, also sie müssen Ressourcen wieder investieren, oder sie können sie abreißen, also sie können irgendwas damit machen. Aber wenn sie gar nichts machen und nur zuschauen, dann wird ihre Stadt irgendwann einfach kaputt gehen. Das ist ein Grund, also wenn ich immer nur Ressourcen reinstecke durch probabilistische oder auch unendliche oder auch endliche Quellen, dann ist irgendwann zu viel von dieser Ressource im Spiel. Und dann ist das auch nichts mehr wert, was man da hat, weil man beliebig viel produziert. Also muss man dafür sorgen, dass im Spiel auch wieder was entzogen wird. Sodass der Spieler einen Grund hat, weiterhin, also sie brauchen halt weiterhin jetzt Geld und sie können nicht sagen, okay, die Stadt ist gebaut, jetzt läuft der Laden, sondern sie müssen immer aktiv bleiben im Spiel, damit sie dem Verfall entgegenwirken. In EVE Online, was ja nun ökonomisch das interessanteste Spiel ist, weil es eigentlich rein auf Spielerökonomie basiert und das ganze Balancing wird vorgenommen, aber es gibt ja keine Vorgaben von Seiten der Macher, es ist eigentlich ein Spiel für Ökonomen. So, da ist eine der möglichen Senken sind Schlachten. Also sie bauen, also es ist ja sehr arbeitsteilig, sie bauen irgendwie Mineralien aus oder Erze aus Asteroiden ab und die respawnen, also da gibt es eine probabilistische Quelle. Dann müssen die Erze abgebaut und entsprechend veredelt werden, insbesondere durch Lebenszeit der Spieler. Und aus den veredelten Erzen können sie dann, also aus den Rohstoffen, können sie dann Schiffe bauen. Wenn sie die kombinieren, das sind dann Transportschiffe oder Schiffe, mit denen sie noch besser Erze abbauen. Aber manche sind eben auch Schlachtschiffe, mit denen sie versuchen können, die ökonomischen Ressourcen der anderen zu erobern. Das geschieht regelmäßig, wo dann wirklich Unsummen, also das wird dann immer umgerechnet, weil EVE Online kann man auch noch in eine Realökonomie umrechnen. Das sind dann irgendwie Hunderttausende von Dollars, die da verbrannt werden. Weil so ein kaputtes Schiff eben nicht recycelt werden kann, das löst sich dann einfach auf. Und damit sind die benutzten Ressourcen, sowohl in Form von Erzen, aber auch von Spielzeit und allem, was da reingeflossen ist, ist einfach raus aus dem Spiel. Und da gilt dann so diese alte Vorstellung. Und danach haben alle wieder einen Anreiz, wieder von vorne anzufangen. Und das Spiel wiederholt sich. Aber die Kriege sind dort im Wesentlichen eine der Möglichkeiten, zu viel Ressourcen aus dem Spiel rauszunehmen. Und die müssen dann halt entsprechend wieder eingebaut werden. Hier sehen Sie das mal. Das war 2010. Ich weiß nicht, ob Sie es noch machen. Ich habe keine aktuelleren gesehen. EVE Online hatte 4 VWLer am Start, die diese Ingame-Ökonomie untersucht haben und einen vierteljährlichen Quartalsbericht zur Ingame-Ökonomie rausgegeben haben. Also wie ist die Preisentwicklung für Kopfgelder? Wie sind die Agent Mission Time Bonus Rewards, Transaction, wie sind die Steuern? Und all solche Dinge wurden da zusammengestellt, um zu gucken, gibt es irgendwelche ökonomischen Probleme, Top Sinks and Forkets, also was sind so die Hauptquellen und was sind die Hauptsenken für EVE Credit Points. Und das kann man sehen, wenn es nach oben zeigt, ist es eine Quelle, wenn es nach unten zeigt, ist es eine Senke. Dass also irgendwelche Gebühren fällig werden, weil sie im Marktplatz gehandelt haben oder weil sie irgendwas, eine Versicherung können sie hier ausgeben, und also weil sie Blueprints kaufen, mit denen sie neue Items kreieren können. Also das sind alles so Möglichkeiten, wie das Spiel ihnen wieder Credits abnimmt. Und das wurde dann sehr sorgfältig ausbalanciert und das ist die Aufgabe der Spielentwickler, die Ökonomie am Laufen zu halten. Und es gab mal eine schöne Anekdote von einer Gruppe, die haben ein ganz gewöhnliches Material gekauft, von allen über, also es gibt ein Auktionshaus, da haben die alles aufgekauft, das alles in ein großes Schiff gepackt und das kleinere Schiff daneben gehalten, das große Schiff haben sie gesprengt und mit einem Schlag war aus der EVE-Ökonomie ein zwar nicht also teures, aber ein doch schon wichtiges Metall verschwunden. Und da ging der Preis sprunghaft in die Höhe, so sehr, dass sie das kleine Schiff, was sie übrig hatten, dann konnten sie es halt zu entsprechenden Unsummen verkaufen. Also es war so eine clevere Idee, wie sie die Ökonomie gehackt haben, was dann dazu führte, dass inzwischen also Warnsignale angehen, wenn eine Fraktion zu viel von einer Ressource erwirbt. Weil da im Zweifel, so wie bei Goldfinger in James Bond, nicht? Man kauft das ganze Gold, sprengt es in die Luft und dann kann man mit Silber reich werden. Also das war der sinistere Plan, dass man Fort Knox sprengt, damit man hinterher von den steigenden Silberpreisen leben kann. Und so haben die das in EVE Online auch umgesetzt. Und tatsächlich ist eines der Metagames in EVE Online das Spiel der Spieler gegen die Spielehersteller. Also man sucht Löcher in der im Balancing der Ökonomie, um sich selber zu bereichern. Also man spielt gegen beide, gegen die Mitspieler und auch gegen die Hersteller. Die sagen, also sie wollen nicht unfair sein, das haben sie denen nicht weggenommen, das Geld haben sie sich verdient, sie haben nur dafür gesorgt, dass es nie wieder auftauchen kann, weil das die Spielökonomie zu sehr gefährden konnte. Das Problem ist bekannt, das gab es schon seit den MATs der 80er, also den Multiplayer Text Adventures. Damals hieß es Mudflation. Sie kennen das aber auch aus Brettspielen. Also es gibt dann so einen Punkt in dem Brettspiel, auch Monopoly, da ist zu viel Geld im System. Und bei Monopoly verschwindet es ja eigentlich. Also es gibt so Steuern zahlen oder zahlen sie wegen Falschparken. Aber in der Regel kommt in Monopoly immer was dazu. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie sie damit umgehen können als Spieler. Also eine Möglichkeit, also sie brauchen Gold Sinks, indem sie Upgrades kaufen oder in Monopoly Häuser kaufen. Und ein Hotel ist halt noch teurer. Und die Mieten werden dann immer teurer, sodass das Geld, was da zirkuliert, einfach immer mehr wird. Oder buying food potions and supplies from the game, was sie dann wieder konsumieren. Also wenn sie eine Senke haben für Leben, immer wenn sie irgendwo runterfallen oder sich verletzen, dann verschwindet Leben und das wird auch nicht konvertiert in irgendwas anderes. Dann müssen sie in dem Fall Supplies oder Potions nachwerfen, damit ihr Leben wieder, also die tauschen dann Potion gegen Leben und das können sie kaufen. Also letztlich tauschen sie Gold gegen Leben. Das ist so eine der Spielmechaniken, die dann dafür sorgen, wenn sie genügend Gold haben, müssen sie einfach die Bedrohungslage erhöhen, sodass ihnen mehr Leben abgezogen werden, dass sie mehr ausgeben müssen. Buying services from the game, such as healing, dass sie zu einem Arzt gehen müssen, sie können keine Potions kaufen, sondern sie kaufen Dienstleistungen oder Reparatur von Items oder in SimCity die Reparatur der Häuser. Transportation, dass sie, wenn sie einen Adler fliegen wollen, also sie wollen nicht 10 Minuten laufen, sondern nur eine Minute fliegen, kostet das Gold. Or storage space, also dass sie irgendwie ihre Items irgendwo einlagern können, for current or extra items. Item degradation, also dass die Items kaputt gehen können, ist so eine Möglichkeit. Sie müssen Quellen einbauen, die, wenn möglich, in der Narration des Spiels untergebracht werden und nicht einfach, okay, dein Schwert ist jetzt kaputt, sondern okay, du hast es einmal zu viel benutzt oder du hast es auf dem falschen Material benutzt oder der Gegner hat eine spezielle Rüstung und jetzt geht es kaputt oder man kann es reparieren. Selling items to NPC pawnbrokers. Also sie können ihre Items verkaufen, aber wenn sie es dann zurückkaufen wollen, ist es plötzlich doppelt so teuer geworden. Also die meisten Shops in Spielen sind ja ökonomisch völlig unglaublich. Also die kaufen sehr billig an und verkaufen sehr teuer und leben davon, sie brauchen jetzt Kaffee oder sie brauchen jetzt einen Extra-Reifen. Und das ist halt der Preis, wie er ist. So, damit werden wieder, da sie ihre Items verkaufen, kriegen sie weniger Geld, als es wert war und damit verbrennen sie ökonomisch halt wieder Ressourcen. So you will always end up losing money this way, wenn sie was kaufen, selbst wenn sie es vor 2 Sekunden erst verkauft haben. Oder another good example of a gold sink from a game is Dungeons and Dragons Online. Players can mail items to other characters, also sie können have curses removed, also es gibt Interaktionen der Spieler untereinander or gamble with NPCs. Also sie können auch Glücksspiele machen, all for an appropriate fee, also In-Game-Fee. Dann müssen sie halt, wenn sie ihrem Mitspieler was geben wollen, müssen sie noch ein Säckchen Gold drauflegen. Oder wenn sie möchten, das ist ein Zauber, der soll irgendwie einen Buff aussprechen, dass ihnen es besser geht, kann man das machen, aber es kostet halt in dem Spiel. Oder sie machen Glücksspiele, tatsächlich Glücksspiele ist ja, der gewinnt die Bank ja immer, wenn es vernünftig designt ist von den Machern. Da gewinnen ein paar, aber letztlich, wie beim Roulette, die Wahrscheinlichkeit ist halt 1 zu 37, dass die Null fällt und die Bank gewinnt. Und das passiert halt immer mal wieder, wenn man den ganzen Tag und die ganze Woche spielt, passiert es viel häufiger, sodass regelmäßig Geld auch aus der Ökonomie rausgezogen wird oder in dem Fall der Bank zugutekommt. Drittes Element ist die Konversion. A converter is a mechanic, and usually an entity too, that turns one or more resources into another type of resource. Im Gegensatz zur Senke, sofort zur Senke, in der Ressourcen verschwinden, wird bei einer Konversion die Ressource in eine andere transformiert. Gibt es eine Frage? Genau.
Und das kann ich vorstellen, auch zum Beispiel, wenn man jetzt ein Item hat, damit man das einfärbt, hat es keinen Gameplay-Vorteil, aber man kann es einfärbt oder man gibt eine neue Beschreibung und einen neuen Namen zum Beispiel.
Genau, also wenn das Einfärben keinen Vorteil, das wurde gerade erwähnt, es gibt ja die Möglichkeit des Tauschs oder der Konversion von Ressourcen. Wenn das Einfärben keinen Vorteil hat, ist es keine ökonomische Ressource, dann ist es eine Senke. Wenn Sie wollen, Sie geben Geld aus, dass Sie einen schönen Hut haben, aber wenn der Ihnen spielerisch keine Vorteile gibt, also dann kann man sich darüber streiten, ob das Spielgefühl, sie fühlen sich jetzt besser, weil sie hübscher aussehen, ob das eine Ressource ist, die sie bereit sind zu tauschen. Die ist schwer zu messen. So Player Satisfaction kann man schwer nur quantifizieren. Wenn es einen Spielvorteil gibt, weil sie sich dann besser in blauen Umgebungen verstecken können oder so, dann ist es vielleicht eher messbar. Aber eine Konversion ist ja wirklich, wir haben eine dieser messbaren, also Ressource im Sinne eines Computerspiels ist immer, was sie in der Variable abspeichern können. Also was wirklich auch von Wert ist innerhalb des Spiels. Und das können Sie umwandeln. Wenn dabei eine Gebühr anfällt, dann ist es beides. Dann ist es eine Konversion und eine Senke. Also Sie können es tauschen, aber es wird Ihnen noch was abgezogen und das wäre in dem Fall aus der Spielwelt rausgenommen. Also typische Dinge sind Wechsel. Bei so einem Shooter wollen Sie möglichst gut konvertieren Munition in Kills. Wenn das Ziel ist, möglichst viele Kills zu haben am Ende, dann müssen Sie Ihre Munition gut konvertieren. Das wird hinterher auch angezeigt, wie viele Treffer 58% der Schüsse haben getroffen. Die anderen sind verschwunden. Wenn Sie in den Boden schießen, ist das eine Senke. Wenn Sie in den Gegner schießen, ist es eine Konversion. Weil Sie ihm wirklich Lebenspunkte abziehen und wenn Sie genügend abgezogen haben, kriegen Sie einen Kill. Und das ist ja die Währung, die bei so einem Team Deathmatch zumindest eine Rolle spielt. Also bei Shootern ist die Konversion, es ist nicht so ganz klar, je besser Sie zielen, desto ökonomisch sinnvoller handeln Sie aus Sicht des Spiels, weil Sie Ressourcen, Munition umwandeln in Spielpunkte. Minecraft, wenn Sie in Minecraft irgendwie Leben brauchen, das sieht man in den Herzchen, dann sollen Sie was essen und Sie wissen auch, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, wie viele Herzchen wie welches Nahrungsstück bringt. So, und damit verwandeln Sie die Ressource Essen in Lebenspunkte. Das sehen Sie auch rechts, da gibt es diese entsprechenden Tabellen, wie viele, Herzchen nicht, Sie wandeln jetzt erstmal in diese, ich weiß gar nicht, was das ist, Hammelkeulen-Icons um. Und wenn die voll ist, dann werden Ihre Herzchen, regenerieren sich dann automatisch im Laufe der Zeit. So, und dann wissen Sie, wie viele Hammelkeulen Sie für welches Essen bekommen. Und dann müssen Sie auch nachdenken, mir fehlen nur zwei Hammelkeulen, aber ich habe nur ein gebratenes Rindersteak, das gibt mir eigentlich vier. Das Ding ist aber eine Senke, also Sie können nicht, obwohl intern können Sie ein bisschen mehr haben, als Sie hier aufnehmen, aber irgendwann sind Sie müssen nicht drei Kuchen hintereinander essen, also irgendwann ist das System voll. Es hat eine Länge, also es gibt mehr, als man auf dem Display sieht, aber irgendwann bringt es nichts mehr und dann verschwenden Sie Essen. Und das ist, wenn Sie irgendwo im Keller sind oder in den Minen unten sind und da müssen Sie mit haushalten, ist es wirklich eine Entscheidung, wann esse ich eigentlich, aber erst wenn die Leiste voll ist, werden Leben generiert. So, das ist so eine Entscheidung, die sich dann, das ist dann plötzlich eine spielstrategische Entscheidung, wann wechsle ich eigentlich oder wann nutze ich diese Möglichkeiten der Konversion. Und ansonsten, Minecraft ist ja bekannt, dass Sie ständig Ressourcen in andere umwandeln können, indem Sie noch zusätzliche, also entweder brauchen Sie halt diesen Crafting Table oder Sie brauchen spezielle zusätzliche Items. Hier sehen Sie mal von der Version 1.4 oder 1.5, also wir sind da inzwischen schon deutlich weiter. Einen kleinen Ausschnitt, das war glaube ich der vollständige Ausschnitt des Craftens. Was Sie hier noch gar nicht haben, sind, inzwischen können Sie ja dann auch Tränke brauen und so, also es gibt ja noch ganz andere so Tabellen. Der normale Minecraft-Spieler hat sowas dann irgendwann im Kopf, auch wenn er 5 Jahre alt ist. Und das ist das Faszinierende, dass Kinder, denen man ja wenig zutraut, durchaus in der Lage sind, solche komplexen Production Webs dann auch intern zu verarbeiten. Okay, sie brauchen diese Ressource, um das zu bauen und das große Ziel ist das Enderportal, da braucht man Obsidian und da muss man Diamant haben. Und also das sind dann ganz komplexe Produktionsketten, die man eigentlich auch in der normalen Produktionsplanung in der Firma benötigt. dass sie nämlich wissen, welche Produktionsfaktor-Einsatzmenge habe ich und wie groß ist die Konversions- oder gibt es manchmal auch probabilistisch, nicht immer funktioniert das. Wie gerade bei Zaubern müssen sie dann auch, haben sie vielleicht Pech und kriegen nicht das Richtige. Und das muss man alles im Kopf haben und sich überlegen, was sind eigentlich die Primärressourcen? Das sind ja immer hier, das sieht man auch, die Quellen. Also das ist das, was in der Mitte ist. Da geht kein Pfeil rein, da gehen nur Pfeile raus. Das sind die Quellen. Das sind halt meistens eben so die Steine oder Holz, also das Primärmaterial, was sie in der Welt finden und mit rohen Händen abbauen können. Dann ist die Frage eben, wie komme ich zu meiner Ressource? Bei Minecraft ist ja noch was Besonderes. Bestimmte Primärmaterialien können Sie nur mit bestimmten Werkzeugen abbauen. Das müssen Sie sich wieder zusammenbasteln. Und es läuft alles zurück. Sie brauchen Holz. Also ohne Holz können Sie dieses Spiel nicht anfangen. Und wenn Sie ausgesetzt werden in der Wüste ohne Baum, dann geht es Ihnen ganz schnell ganz schlecht. Und das merkt man irgendwann, weil welche Quelle irgendwie wichtig ist und wo man sie findet und was man tun kann, um möglichst rasch sich durch dieses Production Web durchzuarbeiten. Und ist in anderen Spielen, und Crafting ist ja seit Minecraft ist das ja innen, also jedes Spiel hat ja inzwischen so eine Crafting-Option, nicht jedes, aber sehr viele haben das dann zusätzlich aufgenommen, weil die Idee war, Spieler craften halt gerne, die basteln gerne was zusammen und haben das Gefühl, dass sie selber in der Produktion ihrer Items mit beteiligt sind. Inzwischen hat man es wieder so ein bisschen über, weil tatsächlich das dann so als Gimmick dann jedem Spiel, jedem Action-Adventure hinzugefügt wurde. Also es ist schon wieder am absteigenden Ast, aber die Crafting-Games selber, es ist ein eigenes Subgenre geworden, in dem sie wirklich solche ökonomischen Netze, das ist Teil des Spielerlebnisses, ist es, dieses Netz zu entdecken. Und das ist gut dokumentiert, aber wenn Sie Minecraft noch nie gespielt haben, und dann versuchen Sie doch mal Minecraft zu spielen zum ersten Mal und nicht ins Netz zu schauen, nicht in irgendein Wiki oder YouTube-Kanäle, und versuchen Sie mal rauszufinden, wie sowas aufgebaut ist. Das ist unglaublich mühsam, bis man die richtigen Rezepte dann auch findet, um aus Holz und Spinnenweben einen Bogen zu machen. Aber es ist natürlich auch sehr erfüllend, wenn man dann auf neue Rezepte gestoßen ist. Aber wenn Sie es ernsthaft betreiben wollen, können Sie sich viel Recherchezeit oder Experimentierzeit sparen, indem Sie sich solche Rezepte entsprechend anschauen. So, und dann gibt es noch als Konversion auch aus Minecraft den Pseudotausch. Das sind diese Dorfbewohner, die ihn immer anbieten, Smaragde gegen Dinge zu tauschen. Also 18 Karotten gegen einen Smaragd oder 28 Blatt Papier gegen einen Smaragd. Und später dann auch zurücktauschen. Nur gucken Sie sich mal die Preise an, was Sie bei welchem Bewohner. Also Sie können ihm einen Smaragd geben, kriegen 2 bis 4 Brote, aber er hätte gerne 18 bis 22 Stück Weizen. Und Sie wissen ja, wie man Weizen in Brot konvertiert. Also die machen immer einen unglaublichen Gewinn. Smaragde selber konnte man lange auch nicht abbauen. Also man war auf die Smaragde der Farmer angewiesen. Das sieht erstmal aus wie ein Tausch. Also sie tauschen wirklich, also sie geben irgendwo eine Ressource hin, kriegen eine zurück, aber es ist eigentlich nur eine reine Konversion, weil dieser Farmer hat beliebig viele Smaragde oder beliebig viele Brote. Sie können das also so oft machen, wie sie wollen. Und im Grunde genommen konvertieren sie eine Ressource in eine andere, beziehungsweise in eine Währung, und die können sie dann wieder in eine Ressource zurückwandeln. Also das ist, der Farmer macht damit nichts. Also es ist nicht so, dass er sich freut, hey, jetzt habe ich Weizen, jetzt gehe ich hin und tue was damit, dann wäre es wirklich ein Tausch, wenn dieses Item er vorher nicht hätte, aber der steht da rum und wartet, bis sie ihre Ressourcen konvertieren. Im Gegensatz zum Tausch, und das ist nochmal was anderes als eine Konversion. Bei einer Konversion, da wird wirklich eine Ressource in eine andere umgewandelt. Bei einem Tausch sind beide Ressourcen hinterher noch vorhanden. A trader mechanic governs trades of goods, generally between the player and the game. Also beide Ressourcen sind am Ende noch vorhanden. Typisch ist es so in Fallout, hier Fallout 3, kaufen Sie gegen Caps, also die Währung sind da ja Kronkorken, nicht? Die Welt ist ja postapokalyptisch, wer will denn bedrucktes Papier? Man hat sich darauf geeinigt, dass Kronkorken die Währung sind. So, und dann können Sie halt Ihre ganzen Sachen gegen diese Währung kaufen. Sie können aber auch verkaufen. Und das Interessante ist, dass die Händler das, was sie Ihnen verkaufen, dann auch vorrätig haben. Also manche haben eine bestimmte Anzahl von Items, die können Sie Ihnen abkaufen, dann kriegen Sie die. Aber sie können auch Sachen verkaufen, und wenn die Händler das vorher nicht hatten, dann haben die es nachträglich in diesem Geschäft. Und das ist auch also es ist schon recht früh so, in Bard's Tale war das auch schon so, dass die Händler wirklich irgendwie, man hatte das Gefühl, die brauchen sie auch als Spieler, weil sie bestimmte Items sonst gar nicht in ihrem Vorrat hätten. Also das wäre so eine Möglichkeit des Tauschen. Ansonsten ist Kauf häufig auch eine Form von Konversion. Also es gibt ja eine Menge Spiele, da können Sie so viel Munition kaufen, wie Sie Kronkorken oder wie Sie Gold haben. Und die haben auch beliebig viel. Das ist dann einfach eine Konversion, dass Sie Ihr Gold geben und dann kriegen Sie Munition rüber. Es ist was anderes, wenn beide endliche Quellen sind. Wenn es also nicht beliebig viel Munition auf der einen Seite gibt oder Ressourcen und Sie auch nicht beliebig viel Geld haben und Sie dann wirklich dafür sorgen müssen, dass das getauscht wird. In Spielen gibt es die entsprechenden Marktplätze, also gerade in größeren Spielen wie das Auktionshaus, wo Spieler untereinander Ressourcen anbieten können, weil die so viele Ressourcen haben, also die haben ja nicht nur diese verschiedenen Erze, sondern auch noch jede Menge Items, die einen bestimmten Wert haben für bestimmte Charakterklassen, sodass es dann dieses Auktionshaus gibt, wo sie gegen Gold handeln können und sagen, das brauche ich nicht, ich habe hier Kräuter gefunden, aber ich kann überhaupt nichts mit Kräutern anfangen, weil ich gar nicht die Fähigkeiten habe, dann bieten sie das im Marktplatz an, im Auktionshaus und sorgen dafür, dass sie es tauschen gegen jetzt in dem Fall Gold. Und das wiederum können sie entweder im Auktionshaus oder in einem dieser Shops benutzen, um es zu konvertieren oder zu tauschen in Ressourcen, die sie wirklich benötigen. Bei EVE Online gibt es das natürlich auch. Das ist eines der zentralen Spielelemente, ist dann sind die Auktionshäuser der Systeme. Und da muss man sagen, es gibt eben nicht das Globale, sondern es gibt Lokale. Hier mag das mehr wert sein als da drüben. Und dann können Sie Ihr gesamtes Spielstrategie auf Handel ausbauen, dass Sie hier billig einkaufen, dann fliegen Sie drei Systeme weiter und verkaufen es da teuer. So das klassische Prinzip. Und Sie müssen halt gucken, wo sind gerade welche Marktpreise, dann gibt es die entsprechenden Statistiken. Also Sie können tagsüber, sind Sie irgendwie im Börsenhandel tätig und abends in Ihrer Freizeit werden Sie dann Händler im Universum von EVE Online. Das hat auch ein bisschen daher den Ruf, das ist ein Spiel für Excel-Schubser, weil es ganz viel über solche Tabellen läuft. Also diese epischen Schlachten, die werden dann immer durch die Blocks getragen, aber so das tägliche Spiel in EVE Online ist eher, dass sie versuchen, ökonomisch mit diesem Spiel zu interagieren. Also sie versuchen, billig Ressourcen zu erwerben und sie möglichst teuer zu verkaufen, um sich dann wieder besser zu machen, um besser Ressourcen zu erwerben. In World of Warcraft gibt es noch eine Menge andere Ziele, die sie verfolgen können, und da ist der Ressourcentausch nur ein Mittel zum Zweck. Die Idee ist es, ein Gleichgewicht in dieser Ökonomie herzustellen. Bei League of Legends das Gleichgewicht ist diese Minions, die laufen aufeinander zu auf den drei Lanes und dort verzehren sie sich. Also wenn kein Spieler handeln würde, würden diese Minions ewig aufeinander zulaufen und immer in der Mitte sich dann irgendwie umbringen. So, und das Ziel des Spiels ist es, das Gleichgewicht so zu stören, dass sie einen Vorteil davon haben. Also entweder nimmt man die gegnerischen Minions raus und auch die Helden, die dafür sorgen, dass die Minions irgendwie weiterlaufen können. Und das Ziel ist es ja, die gegnerischen Kernressourcen zu zerstören. Also wenn Sie League of Legends kennen, erzähle ich Ihnen nichts Neues. Das ist im Grunde genommen auch ein Spiel, was um die Störung eines ökonomischen Gleichgewichts davon handelt, von der Störung eines ökonomischen Gleichgewichts zu Ihren Gunsten. Und damit gewinnen Sie Raum. Das Spiel selber spuckt ständig Minions aus. Das ist eine deterministische, unendliche Quelle, solange Sie Ihren Nexus haben. Und wenn der versiegt, ist das Spiel sowieso zu Ende. Bei Mario Kart ist das Gleichgewicht ein bisschen anders. Das macht Mario Kart als Spiel relativ gut, balanciert es aus, dass Sie diese Power-Ups bekommen. Und wenn Sie vorne sind, kriegen Sie nur Münzen und Bananen und also eigentlich unnötiges Zeug. Also Bananen braucht man öfter und Münzen. Also es hat schon Vorteile, aber nichts im Vergleich zu dem, was Sie hinten kriegen. Also wenn Sie zu den letzten Spielern gehören, dann können Sie Blitze und Erdbeben und Raketen und grüne, blaue Pilze, mit denen Sie dem ersten vorne mal so richtig eins auswischen können. Also wenn Sie weiter hinten Sie sind, desto spannender werden die Power-Ups, sodass es häufig dann dazu führt, dass der Letzte, wenn es jetzt nicht ein Computerspieler ist, der Letzte noch eine reale Chance hat, zumindest im Mittelfeld oder gar bis ganz nach vorne durchzukommen, je nachdem, wie gut er auch fährt. Und das sorgt dafür, dass wer vorne ist, also das Ziel ist eigentlich, wir müssen so lange wie möglich Zweiter bleiben und ganz zum Schluss überholen, weil der Vorderste, der kriegt immer mal ganz besonders was ab. Das dient dazu, dass das Spiel ausbalanciert bleibt, indem man diese Fragezeichenwürfel wirklich als probabilistische Quelle, nur die Wahrscheinlichkeit, was da rauskommt, ist abhängig von ihrer Position im Spiel. Und damit bringt man ökonomische Elemente ein, um spielerische Kompetenzen auch wieder auszugleichen. So, und als letztes Kapitel, das ist jetzt aus einer medienwissenschaftlichen oder computerspielwissenschaftlichen Sicht besonders interessant, ist die Frage der hybriden Ökonomien. Also wir können einerseits die Ingame-Ökonomie betrachten mit diesen vier Elementen, den Quellen senken, Konversions- und Tauschelementen, die dann bestimmte Eigenschaften haben können, endlich, unendlich, probabilistisch, deterministisch, interaktiv, automatisch, passiv und so. Das, was ich da geschildert habe, das ist auch wichtig, dass Ihnen dann mal klar wird, welche Ressourcen gibt es, wie ist der Ressourcenfluss, wie ist die Konversion und der Tausch, was bietet der Spieler für Mechaniken. Dann haben Sie eine Beschreibung der Ingame-Ökonomie und der verschiedenen Währungssysteme. Also die, so eine Analyse beginnt bei der Feststellung, welche Währung oder welche Ressourcen hat das Spiel, materielle oder immaterielle. Sowas wie Zeit ist immateriell und Gold im Spiel wäre dann materiell. Aber was es spannend macht in den letzten Jahren, ist die Frage der hybriden Ökonomien, also der Verschränkung von Game-Ökonomie mit außerhalb, also mit der Ökonomie außerhalb des Spiels, In-Game- und Ex-Game-Ökonomien. Also bei Clash of Clans so das Typische, also Sie wissen ja, es gibt diese Hard Currency, diese Diamanten, das, also wenn Sie es, gibt es irgendjemanden, der Clash of Clans nicht kennt, Sie wollen was aufbauen, also es ist so ein Tower-Defense-Spiel, Multiplayer. Sie bauen an ihrem Dorf und das Dorf, also jedes Item, je besser sie werden, dauert dann halt mal eine Stunde oder zwei oder 10 oder 12 Stunden oder wenn sie höher kommen, dann auch mal 12 oder 14 Tage. So, und dann können sie das, alles in dem Spiel können sie beschleunigen. Also wie schnell sie Truppen bauen oder wie schnell sie was reparieren oder wie schnell sie regenerieren oder eben sie irgendwelche Gebäude bauen oder upgraden. Und das kostet Diamanten. Also das ist das, was Diamanten kostet. Und Diamanten kriegt man im Spiel. Es gibt eine probabilistische Quelle, dass sie regelmäßig irgendwelche Hölzer, Bäume abbauen können. Da fallen dann in einer ziemlich klaren Größe Diamanten raus. Das sieht probabilistisch aus, ist ziemlich deterministisch, weil es immer die gleiche Reihenfolge der Zahlen ist. Und man weiß auch, in welcher Zeit so ein Ding kommt. Aber man hat immer das Gefühl, hey, ich habe wieder was geschenkt bekommen. Also man, es ist schon, dem Spieler werden regelmäßig Diamanten gegeben und die kann er auch irgendwie ausgeben. Das wäre dann wieder so eine Konversion, nicht? Sie tauschen Diamanten in Spielzeit. So, und dann ist genau die Idee, Spieler, die das Spiel mögen, sind bereit, dafür Geld auszugeben. Und zwar unglaubliche Summen. Also Sie sehen ja hier, Box 6.000 Diamanten kosten 35 Pfund hier in dem, nee, Euros, und das ist ja egal, es kostet halt echtes Geld. Und es gibt Leute, die geben für dieses Spiel jeden Monat 100 Dollar aus oder 100 Euro oder auch mal 500. Also die haben halt genug von dem echten Geld, weil sie auf einer Ölquelle sitzen. Und tatsächlich sind, also es klingt jetzt so, aber also die ölfördernden Nationen sind eine der besten Kunden in Free-to-Play-Spielen, weil die wirklich Geld ohne Ende haben und kein Problem empfinden, mal 2.000 Dollar in so ein Spiel zu stecken, damit sie mal schnell auf den höchsten Level kommen. So, und das wird dann hier ausgenutzt. Ich habe mich am Anfang gefragt, wer gibt denn 100 Dollar aus für ein Spiel? Also für solche Diamanten, wo man dann auch weiß, die sind ruckzuck, sind die in einer Stunde verbraucht. Und also ein Vollpreisspiel auf einer Konsole kostet 70 Euro auf dem Release-Tag. Wer gibt denn so, also es gibt Menschen, die das tun. Also ich habe auch Statistiken, wie, also wie viel Geld da ausgegeben wird. Und das gibt ja einen Grund, dass es inzwischen fast nur noch Free-to-Play gibt. Wenn man das erfolgreich hinbekommt, gehört man zu den Top-Grossing-Apps, also die am meisten Geld machen, die Apps in den App-Stores, sind Free-to-Play-Titel. Und so sehr, dass irgendwie King mit ihrem Candy Crush Saga so viel wert ist wie Ubisoft. Also das sind so, die haben dann einen erfolgreichen Titel und verdienen mehr als andere Firmen mit 20, 30 Jahren Geschäftserfahrung, die regelmäßig neue Spiele auf den Markt geben. Also es ist ganz eigenartig. Wenn man einmal so einen erfolgreichen Titel hat, dann kriegt man auch entsprechende Werbung und dann kann man da richtig Geld mitmachen. Mit der Sucht von manchen Menschen oder der Impulskontrollstörung mancher Menschen, dass sie es nicht schaffen, also ihren eigenen Wunsch zu bremsen, dieses Spiel mal auszuhalten. Also es ist ganz spannend. Sie sehen es auch, eine andere Konversionsform ist Aufmerksamkeit. Das ist eben Facebook. Sie sind ja bei Facebook, wenn es kostenlos ist, sind Sie ja nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und man möchte gerne, also warum sind Sie Produkt? Sie geben ja nichts. Was geben Sie eigentlich Facebook? Sie geben Facebook Ihre Aufmerksamkeit. Das können die konvertieren in Werbegeld, davon leben die ziemlich gut, dass sie sagen, also Ihre Daten sind bei Facebook sicher, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, weil das Kapital ist. Also Facebook verkauft ja nicht ihre Daten, sondern verkauft ihre Aufmerksamkeit. Ja, so konvertiert das in Euronen. Und das ist sozusagen für so ein Spiel, deswegen sind die auch bereit zu sagen, okay, wenn ihr uns mehr Kunden gibt, also bringt uns mehr Leute zu Facebook, dann kriegt ihr Geld. Und andere wissen, okay, weil da in Facebook die Währung die Aufmerksamkeit ist, Aufmerksamkeitsökonomie, die getauscht wird, wir brauchen mehr Spieler. Also wenn sie bei Free-to-Play, sagen wir, alle 1000 Spieler kommt ein Wal dazu. Ein Wal ist jemand, der Geld ausgibt. Es gibt so die Fische, die wollen nur spielen, die sind so Füllmasse für die anderen. Die sorgen dafür, dass in dem Spiel Leben und Bewegung ist, aber für eine Firma ist das total uninteressant, dass sie nur spielen wollen, aber kein Geld ausgeben. Man will die angeln, die sagen, okay, $100 pro Monat, das ist schon in Ordnung. Ich habe ja auch dafür habe ich kein anderes Hobby oder so. Und andere gehen klettern oder reiten, das kostet die auch so viel. Ich spiele halt dieses Spiel. Also so wird das intern dann verbucht. Nicht, Gott, ich könnte mir davon jeden Monat einen Vollpreistitel auf einer Konsole kaufen, sondern nein, das ist mein Hobby. Und andere gehen segeln. So, das kann man dann intern wieder mit sich ausmachen. Und denen will man neue Spieler zufügen und dann ist dieser ökonomische Kreislauf geschlossen. Deswegen können Sie hier Premium, bei Nightmare Tower kriegen Sie Premium-Währung oder Währung, diese Gold, wenn Sie uns liken, wenn Sie uns followen, wenn Sie uns adden, wenn Sie also irgendwie uns subscriben. Also wenn Sie unsere soziale Währung erhöhen, weil wir jetzt 10.000 Follower oder 20.000 Leute mögen uns, weil wir dann wieder Werbeplätze verkaufen können. Und das ist so eine Form von Hybridökonomie, die ich ganz spannend finde, wie wirklich Spielmechaniken genutzt werden, um außerhalb der Spiel ökonomische Kreisläufe zu stützen. Das ist gar nicht so neu, wie das jetzt klingt. Also die ganzen Arcade-Automaten waren natürlich Pay-to-Play. Die zahlen 25 Cent oder was auch immer und dann dürfen sie 3 Leben haben. Oder also sie können 3-mal spielen, bis sie irgendwie scheitern, wie bei Donkey Kong oder auch bei Pong. Eine Partie, bis der erste 15 Punkte hat, dann ist rum. Bei Gauntlet war es ein bisschen cleverer, weil sie, wenn sie zu viert spielen und sie haben als einziger kein Leben mehr, dann können sie halt insert coin, um mit weiter zu spielen. Die anderen amüsieren sich noch und sie stehen daneben. Und das kann dann wirklich so eine ganz eigenartige Dynamik auslösen. Interessanterweise war die Dynamik andersrum. Das Spiel war zu leicht, sodass Spieler für ein so ein Quarter dann also ziemlich lange spielen konnten. Dass die Aufsteller gesagt haben, das Spiel bringt uns zu wenig Geld rein, das kostet nur Strom, aber da spielen die 2 Stunden inzwischen auf so einem Quarter, das lohnt sich für uns nicht mehr. Aber die Idee war die andere, der soziale Druck sorgt dafür, dass immer der als erstes raus ist, halt nochmal nachwirft. Oder Sie können hier, das war dann auch bei so Spielen, die ein Ende hatten, Sie wussten, es gibt 7 Welten, und wenn Sie in der Welt 5 sterben, dann können Sie entweder ganz von vorne anfangen, morgen, oder Sie werfen jetzt noch ein Quarter ein und können continue, haben 10 Sekunden weiterzumachen. Also damit erkaufen Sie sich den Spielfortschritt. Also gab es so verschiedene Mechanismen, die Sie zum Teil oben an der Arcade auch ausprobieren können, nur oben gibt's, Sie werfen kein Geld ein. Sie können halt 50 Mal auf diesen Knopf drücken, dann haben Sie 50 Credits. Und dieses Gefühl, also ich konvertiere jetzt echtes Geld in Spielzeit oder in Spielfortschritt, das stellt sich nicht ein, weil Sie haben nur einen Knopfdruck entfernt. Aber genau diese Mechanik, okay, ja, ich mache einfach weiter, ist halt keine ökonomische Entscheidung, sondern mehr so, habe ich jetzt noch Zeit bis zum nächsten Kurs oder habe ich jetzt noch Lust, dieses Spiel zu spielen? Und da ist natürlich dann der ökonomische Druck ein bisschen raus. Zeit als Ressource hatte ich ja nun schon ausführlich erwähnt, also Wartezeit in Clash of Clans, kann man aber inzwischen auch in Online-Rollen spielen, so World of Warcraft bietet Ihnen einfach an, Level 90 Character Boost, $60. Was soll das? Das Spiel besteht doch als Rollenspiel darin, sich irgendwie hochzuleveln, denkt man, aber nein. Bei Online-Rollenspielen gibt es halt 2 Spielzustände, das ist einerseits dieser Progression-Part, das ist das Spiel, aber dann gibt es das Endgame. Was machen wir eigentlich, wenn jemand schon fertig ist? Sagt er, vielen Dank fürs Spielen, das war's für dich oder nein? Man muss den Leuten Inhalte anbieten, die sie dazu bringen, in dem Spiel weiterzuspielen, auch wenn es für sie keine Level mehr gibt. Also sie müssen keine Erfahrungspunkte mehr sammeln. Und das ist halt das sogenannte Endgame. Und bei vielen Spielen, die länger am Markt sind, ist das Endgame inzwischen besser ausgebaut als der Rest, weil es so viele Kunden gibt, die auch seit vielen Jahren dabei sind, die einfach tolle Dungeon Raids oder irgendwelche epischen Szenen brauchen, mit denen sie ihren hochgelevelten Charakter oder ihre hochgelevelte Figur dann auch nutzen können. So, und dann hat man jemanden, der da einsteigen will, in eine Gruppe von anderen, die im Endgame sind. So, der hat halt nicht die Zeit, da jeden Tag zu spielen. Und dann bietet man dem an, okay, du willst ins Endgame, du willst gerne mit deinen Freunden auf Raids gehen, dann $60 und spart dir 90 Stunden Lebenszeit. Also bei World of Warcraft inzwischen so eine Stunde Spielzeit pro Level kann man rechnen. So, dann kann man sich überlegen, okay, ich bin tagsüber beschäftigt, ich habe einen Stundenlohn von $80 oder vielleicht von $30 oder vielleicht netto 25, wie auch immer. Also $60 habe ich in 3 Stunden raus, anstatt 90 Stunden grinden. Also für viele ist es ja nicht spannend, Wolfsfälle zu suchen oder Nachtschattengewächse 12 Stück dem nächsten Wizard zu geben, sondern die wollen eigentlich mit ihren Kumpels losziehen und dann sagen, okay, $60 ist fair, damit bin ich zumindest sofort dabei und spare mir Spielzeit. Also das ist der Deal. Oder Wartezeit in Clash of Clans und ich will dieses Spiel weiterspielen, 68 Diamanten, all builders are busy und dann kann ich halt schneller vorankommen. Und bei EVE Online, also es gibt wenige Spiele, die das anbieten. EVE Online hat diesen netten Punkt, Sie können die Pilot License Extension, also pro Monat 30 Tage können Sie als Pilot, kriegen Sie eine Lizenz in dem Spiel. Das ist deren Wort für Abo. So, das Interessante ist, Sie können halt für 19, also für 20 Euro können Sie eine Pilot License Extension kaufen, können Sie wieder 30 Tage spielen. Oder 2 für, also wird dann entsprechend hoch, oder 6, 13 oder 28. Aber es gibt auch die Möglichkeit, im Spiel Pilot License Extensions zu erwerben mit der In-Game Economy. Und das sorgt jetzt dafür, dass Sie die Credits, die Sie in EVE erwerben, nutzen können, um Ihr Abonnement zu finanzieren. Und üblicherweise heißt es so, man muss 3 bis 4 Tage spielen, bis man die Pilot License Extension wieder raus hat. Und dann muss man aber kein Geld überweisen. Und jetzt gibt es einen Wechselkurs. Wo wird eigentlich oder zu welchem Zeitpunkt wird eigentlich für wie viel Credits diese Plex angeboten? Und dadurch, dass wir jetzt, und jetzt haben wir plötzlich einen Wechselkurs von Market Data, also von der In-Game Economy zu der Ex-Game Economy, also zu Euros. Sie können In-Game Economy in Euros umwandeln, weil Sie sagen, in der Zeit könnte ich ja auch Plex kaufen und verkaufen oder so. Also das könnte man ja, man kann ja auch sagen, ich hole genügend Geld, dafür kaufe ich mir Plexes, aber die verkaufe ich dann irgendwo anders für Euros. Auf Ebay oder so. Darf man nicht, aber könnte man ja tun. So, dann hätte man so die Möglichkeit, ich kann meine Spielzeit nutzen, um Geld zu erwerben. Das ist ein miserabler Stundenlohn im Vergleich zu dem, was sie normalerweise kriegen. Aber jetzt hat man plötzlich diese Konversionsraten und kann sagen, diese Raumschlacht hat $500.000 verbrannt, weil da Schiffe im Wert von Trillionen Ingame-Credits kaputt gegangen sind. Und diese Credits hätte man ja nutzen können, um Plex zu kaufen und zu verkaufen. Also für so einen Ökonomen ist das wirklich interessant, was da an Echtgeld in Anführungszeichen benutzt wird, von Leuten, die das ja als Hobby spielen. Also es gibt ja keine professionellen EVE-Spieler. Ist mir also zumindest nicht bekannt, dass jemand sagt, er lebt davon, Plex zu erwerben, indem er Erze farmt und dann hinterher wieder verkauft. Das gibt es bei anderen Spielen schon, diese Chinese Gold Farmer. Da komme ich noch zum Schluss drauf zu sprechen. Also was gibt es jetzt für Geschäftsmodelle für massiv Multiplayer-Online-Games? Also das typische Abonnement, also die zahlen monatlich und da können Sie auch in dem Spiel nichts ändern. Damit konvertieren Sie Euros in Spielzeit. Das ist so das klassische Modell und davon finanzieren Sie Ihre Server und die Upgrades. Aber WoW tatsächlich, also so viel wird da gar nicht mehr reingesteckt. Vor allem also machen Sie Gewinn. Dann gibt es diese Abos mit Ingame-Wechselkurs wie EVE Online oder Wildstar, wo sie auch durch gutes Spielen sich dieses Abonnement sparen können, wodurch dann aber auch ein Wechselkurs entsteht, weil die beiden Ökonomien jetzt wirklich verschränkt miteinander sind. Es gibt Free-to-Play nach Kleinkauf, also sie kaufen einmal den Spielclient und davon bezahlen sie dann die Server, also legen die irgendwie anders Geld, so EverQuest macht das oder Guild Wars. Da gibt es einen einmaligen Kauf und danach können sie alle Dienstleistungen im Spiel benutzen. Dann gibt es die Möglichkeit, es ist Free-to-Play mit Micropayment. Sie können den Client kostenlos runterladen, wie in MapleStory oder Neverwinter, können dann aber im Spiel Kleinigkeiten erwerben. Also das kann sein, dass es Pay-to-Win ist. Sie müssen was erwerben, damit Sie eine bestimmte Herausforderung schaffen, weil Sie das im Spiel überhaupt nicht in endlicher Zeit erreichen können. Oder Sie kaufen sich Hüte oder eben also Dinge, die Sie schöner machen, aber die das Spiel jetzt nicht dringend voranbringen. Oder es ist so eine Mischung, Sie kaufen Spielzeit oder Sie kaufen Upgrades, und so, die Sie sonst mühsam, also Sie kaufen ja Spielzeit, die Sie sonst mühsam halt erfarmen müssten. Und dann gibt es den Freemium, also Premium-Content, das sind dann Bereiche, also Sie haben ein Spielerlebnis, aber um das Ganze zu haben, müssen Sie halt Geld anlegen. Hier sehen Sie es in Neverwinter, das Hero of the North Pack, also das gab es mal zu kaufen, für nur läppische $200 kriegen Sie halt diese 17 Items. Auch 2 Millionen Astral-Diamanten und Moonstone. Also wenn Sie Neverwinter jetzt nicht spielen, dann klingt es absurd, dass jemand für diese Dinge Geld ausgibt. Wenn Sie aber in dieser Spielökonomie den Wert der Items einschätzen können, überlegen Sie vielleicht, was gar nicht so ein schlechter Deal. Dann wissen Sie, wie stark Sie von so einem Spiel eingesogen sind, wenn Sie das Gefühl haben, das ist gar kein schlechter Deal. Heavy Giant Spider, ein Minzo Berazan Renegade. Also da können Sie verschiedene tolle, also es ist ja in dem Spiel ist es ja auch was Gutes. Nur das ist dann nach außen hin schwer zu vermitteln, warum man für ein Moonstone Regular und Dungeon Master Back of Holding so viel Geld auszugeben bereit ist, im Vergleich zu dem, was Spiele normalerweise kosten. Also Sie kriegen ja hier nicht 3 Jahre dann Abo-Gebühren, sondern Sie kriegen halt 17 Items, die Ihnen aber natürlich einen enormen Boost geben, klar. So, das ist so ein Geschäftsmodell und davon geht man nicht aus, der normale Spieler kauft das nicht, aber es gibt halt die, Gott, meine Ölquellen haben schon wieder also 500.000 aus, was machen wir mit dem ganzen Geld? Dann kaufen wir uns halt mal ein Neverwinter Pack. Also es gibt so Leute und die, das ist so das Endgame, wer im ökonomischen Endgame steckt, weil er genug hat und gar nicht weiß, wohin damit und noch ein Picasso braucht man nicht. Die Leute holt man sich ab und die spielen ja auch, also die gehören ja auch zu den 50-60% der Menschen, die spielen und für die sind solche Angebote gemacht. So, und dann gibt es noch die Real Money Traders. Das ist eine ganz besondere Ökonomie, die sich um Massive Multiplayer Online Roleplaying Games gegründet hat. Auch die haben ihre Webseiten. Was sie machen, ist sagen, okay, wir haben billige Arbeitskraft, gerade China oder dann im Ostasiatischen. Da gibt es Leute, die spielen dann 12 Stunden am Tag. Es gibt die unter den erbärmlichsten Arbeitsbedingungen, dürfen auch keine Pause machen und die werden da wirklich gefangen gehalten. Aber es gibt einfach auch Leute, die sagen, das ist halt mein Job, ich sitze da und arbeite, du arbeitest 12 Stunden in der Turnschuhnähfabrik, ich sitze 12 Stunden und farme Gold in World of Warcraft. Und dieses Gold, das ist ja in World of Warcraft, das respawnt ja, also wir haben es ja mit einer unendlichen Quelle zu tun. Das wird gesammelt und über spezielle Plattformen wie diese IGE zum Beispiel zum Verkauf angeboten. So, und dann wissen Sie, 1000 Gold für 12,08 Euro oder 1000, also 1 Million wahrscheinlich, 1000 Mille, das sind dann 1 Million Gold für 12,08 Euro. Können Sie dann in Dollar oder Euro bezahlen über PayPal oder irgendeine Währung Ihrer Wahl, dann haben Sie das Gold immer noch nicht, weil es in dem Spiel keine Mechanik gibt, dass man einem Gold einfach so wie automatisch zuschiebt. Dann trifft man sich im Spiel und der eine lässt es fallen, der andere nimmt es auf. Das ist ein hohes Maß an Vertrauen. Es kann ja sein, dass Sie das Geld zahlen und dann sagt er, ja, danke, ich komme nicht wieder. Das macht man aber nur einmal, das spricht sich auch rum. Und solche Firmen, die arbeiten, na, wie Sie so wollen, seriös. Es ist gegen die Geschäftsbedingungen von Blizzard. Aber das müssen die erst mal rauskriegen. Die wissen auch, dass es das gibt, aber sie wissen ja nicht, wer da kauft und wo die sich treffen, um das zu übergeben. Wenn man es rausfindet, dass sie halt so jemanden angestellt haben, dann werden sie aus dem Spiel genommen. Aber das ist gar nicht so einfach. So, dass es sich so eine Schattenökonomie entwickelt hat und die ist gewaltig groß. Von Leuten, die sagen, ich habe viel Geld, aber wenig Zeit. Also wenn ich spiele, will ich halt eben auf Premium-Zeit spielen und hätte gerne mehr Ressourcen, als ich mir in der Zeit erarbeite. Und die greifen dann zu. Blizzard hat reagiert mit diesem, kauf dich doch gleich für 60 Euro ins Endspiel ein. Aber manchmal will man ja nur ein ganz bestimmtes Item haben und dann, das findet man aber in-game nur zu horrenden Preisen in dem im Auktionshaus und dann kauft man sich mit echtem Geld das und da Blizzard es nicht angeboten hat, hat sich die Schattenökonomie gebildet. Bei Diablo haben sie es versucht, das hat dann nicht so geklappt, dass sie eben von Anfang an Geld an Blizzard zahlen können und dafür kriegen sie die Items, wodurch dann sofort der Vorwurf, ja, pay to win und da muss man ja ausgeben, damit man überhaupt die interessanten Inhalte bekommt. Also wenn es der Hersteller macht, hat es den Ruch des Pay-to-Win und man will den Spielern noch mehr abnehmen, als sie eh schon für den Titel gezahlt haben. Und deswegen funktionieren solche Spiele nicht so gut, weil die Spieler dann wegbleiben, weil sie das Gefühl haben, das Spiel ist in sich imbalanced. Und das, dadurch greifen dann die Hersteller, okay, machen wir da keine Auktionshäuser mit echtem Geld und dadurch bilden die sich dann außerhalb des Spiels. Und das ist eine interessante, gibt es auch einen Dokumentarfilm, können Sie sich mal anschauen, was sind das für Menschen, die das machen. Manche arbeiten 12 Stunden am Tag in World of Warcraft und wenn sie dann abends Zeit haben, gehen sie in einen Cybercafé und spielen World of Warcraft, um ihren eigenen Charakter voranzubringen und nicht immer, das ist ja eine ganz stupende Arbeit, dann den ganzen Tag um diesen Berg rumzulaufen und da das Gold abzubauen. Aber gut, der Bruder oder der Neffe der Cousin, der steht halt in irgendeinem dieser Industrie der Textilfirmen oder baut iPhones zusammen. Das ist auch keine erfüllende Tätigkeit. Und das bringt hier Geld rein. Also man kann halt denen einen Stundenlohn zahlen, der jetzt nicht unwesentlich anders ist als in anderen Shops. Das nennt man Chinese Gold Farmer, hat sich so eingebürgert, auch wenn es längst sich mehr auf China beschränkt. Aber es ist tatsächlich eine unglaublich großer ökonomischer Sektor im Ostasiatischen, wo Arbeitskraft so wenig kostet. Man könnte das auch anbieten, das ist ja jetzt, also wo es geht gegen die Geschäftsbedingungen. Aber man könnte das als Dienstleistung anbieten, aber man könnte die Leute nicht bezahlen nach Mindestlohn, 8,50 Euro pro Stunde, das kriegen sie nicht rein. Aber wenn sie denen 8,50 Euro pro Tag zahlen oder weniger, und die immer noch, also nicht sagen, also zu den Bedingungen arbeite ich nicht, dann bauen sich solche Strukturen auf. Und da fängt es dann an, also wo wir in der Medienwissenschaft uns fragen, ist das jetzt noch eine reine medienwissenschaftliche Fragestellung? Da muss man dann mit Ökonomen zusammenarbeiten, um überhaupt mal zu schauen, wie diese Verschränkung von In- und Ex-Game-Ökonomien funktionieren, wie sie dann aber auch dadurch, das haben ja alle mitbekommen, dass es das gibt, man weiß noch nicht, wie man es verhindert, was für Spielmechaniken entwickeln sich, um an das Geld der Spieler zu kommen. Die sind ja offensichtlich bereit, neben den Abo-Gebühren von WoW noch mehr Geld auszugeben. Und davon hätte man gerne was von. Und das sind solche Fragen, die man sich aus ökonomischer Sicht stellen kann. Und diese bei der Analyse ihres Spiels, müssen da gucken, was sie haben, durchaus auch berücksichtigen können. Gibt es eigentlich eine Verschränkung von In- und Ex-Game-Ökonomien? Und in welcher Form spielt das eine Rolle? Auch DLCs ist so ein Ding, nicht? Dass sie halt downloadable Content haben mit noch zusätzlichen Autos und neuen tollen Kleidungsstücken. Das ist für viele ein Anreiz zu sagen, dass die, oder hier neue Upgrades für ihr FIFA, sie kriegen die aktuellen Upgrades für ihre Spieler. Also, das ist für genügend Spieler ein Anreiz zu sagen, dann lege ich halt nochmal ein bisschen Geld drauf und habe dafür Content, den andere nicht haben. Gut, damit endet der ästhetische Teil. Gibt es Fragen zur Ökonomie, die jetzt besprochen werden können? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann machen wir jetzt 10 Minuten Pause und dann geht es weiter mit der Geschichte.